Hallo und herzlich willkommen hier beim Ballerflüsterer Podcast. Mein Name ist Benjamin Gründer und heute eine sehr, sehr coole Frage über die Social Medias gekommen vom André. Vielen Dank hierfür. Falls ihr da draußen Anregungen, Kritik, Fragen habt, immer her damit. Und ich finde das Thema geil, deswegen machen wir das heute auf jeden Fall. Und zwar sind es eigentlich zwei Punkte. Und ich fange mal mit dem hinteren Punkt an. Was würde ich heute anders machen? Und da ging es dahingehend, was habe ich damals geraten? Gibt es da Sachen, die sich in den letzten Jahren geändert haben? Finde ich eine spannende Sache. Und das zweite ist Thema Fangbuch. Was steht da drinne? Wie führe ich das? Und so weiter und so fort. Und ich will, wie gesagt, mal das Feld von hinten aufrollen, weil ich das selber mal so alles mal Revue passieren lassen habe, viele Artikel, YouTube-Filme, teilweise Vorträge und so weiter und so fort. Und da sind zwei Sachen eigentlich drinne, was ich hier jetzt vor mir habe. Und zwar hier mein Fangbuch. Und dann schreibe ich mir da immer so ein paar Notizen raus. Also das ist jetzt über mehrere Jahre, sind das immer so ein paar Notizen gewesen. So große Ausrufezeichen, da komme ich dann später nochmal dazu. Aber da sind zwei Sachen dabei. Das eine ist das Thema Echolot. Da habe ich damals auch relativ viele, also was heißt viele vielleicht nicht, aber ich habe darüber Vorträge gemacht, gerade zum Vertikalangeln. Und dann das große Thema Ansitzangeln. Und was meine ich damit? Und da wollen wir mal reingehen, weil wie gesagt, ich fand diese Fragestellung sehr cool. Was würde ich heute anders machen? Was habe ich damals Leuten geraten? Und wenn man das reflektiert, was kann man dazu sagen? Und vielleicht an dieser Stelle noch, weil ich das unten halt mit aufgeführt habe, was damals extrem wichtig war, heute kaum noch eine große Rolle spielt, sind Thema Drillinge. Aber lasst uns mal reingehen, was ich viel geschrieben habe, Thema Ansitzangeln. Und da kann ich hier zum Beispiel auf eine uralte Carp Mirror aus dem Jahr 2009 zurückgreifen. Und da hatte ich damals diesen Artikel drinne, gut kombiniert. Und da hatte ich damals einen Artikel geschrieben, wo ich zu der Zeit vermehrt, oder ja, da war ich viel in Frankreich unterwegs. Und in Frankreich war es halt immer so, durch die Angelkarte war es so, dass ich vier Ruten fischen durfte und ich habe sehr oft damals 2-2 gefischt. Also das heißt 2 Wels, 2 Karpfen. Problem war natürlich immer das Nachtangeln. Muss man ganz ehrlich sagen, in der Zeit, wo ich damals da geangelt habe, das war so Ende, also ich war das erste Mal 99 dann dort oder 98, da hat das ehrlich gesagt überhaupt, auf Deutsch gesagt, kein Schwein interessiert. Auch ja bis Mitte 2010 sowas. Also das war wie selbstverständlich, dass da nachts Ruten rauskommen. Da hat man auch nie irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt oder Angst gehabt, dass das eventuell kontrolliert wird, gar nicht. Und von daher habe ich sehr viel damals so geangelt. Das ist übrigens auch ein Punkt, was ich heute ändern wird. Und habe darüber Artikel geschrieben. Und dahingehend war halt immer so der Ansatz, wenn man angeln geht, geh das Ansitzfischen machen und fisch das eine so, das andere so, dann Taubwurmpräsentation in Deutschland, weil der Köderfisch verboten ist, wie auch immer. Und das erste, wie gesagt, was sich hier verändert hat, ist die Herangehensweise auch, was zeige ich nach außen, beziehungsweise worüber schreibe ich, zeige ich in Filmen und so weiter. Und da ist ganz oft schon mal das Erste, was ich hier jetzt gerade so anklingen lassen habe, die Gesetzeslage. Das wäre heute ehrlich gesagt für mich selber nicht mehr vertretbar, wenn ich euch jetzt ein Video aus Frankreich zeige, wo ich wie selbstverständlich nachts auf Wels angel. Das hat sich halt geändert. Was hat sich geändert? Nicht die Gesetzeslage, die ist gleich geblieben. Aber mein eigenes Empfinden darüber, weil ich habe immer wieder diesen großen Disput zwischen, wo fängt es dann an und wo hört es auf. Ich kann nicht auf der einen Seite, auf Deutsch gesagt, Saubermann sein, in Deutschland dann mit legalen Ködern angeln und die anderen sind alle die Buhmänner, weil die illegal angeln mit lebenden Köder. Und in Frankreich mache ich dann im Endeffekt genau dasselbe, nur dass es da nicht der Köderfisch ist, sondern nachts diese Verbote da halt sind. Und deswegen, das hat sich als allererstes geändert und das würde ich heute definitiv anders machen. Oder das mache ich auch anders. Also dieser Punkt, auch die letzten Videos, die ihr jetzt eventuell bei Zackfishing Welt schon geschaut habt, da war ich wieder mal in Frankreich. Wenn es geht, mache ich das ja sehr gerne noch einmal im Jahr. Und da angle ich legal. Also das heißt, ich versuche dann immer eine Ferienwohnung zu bekommen, irgendwie so. Fisch dann nur tagsüber und nachts schlafe ich irgendwo. Also das hat sich dahingehend schon mal drastisch geändert. Und das Zweite, was sich wirklich geändert hat, das ist auch dahingehend, weil ich hier jetzt zum Beispiel dann noch einen Blinker gefunden habe von 2011, wo ich damals eine U-Pose-Montage gezeigt habe, die man auch werfen konnte. Damals zum Deutschlandangeln und das würde ich heute zum Beispiel auch anders machen und kann das auch jedem nur raten. Ich habe das auch in meinem aktuellen Buch bewusst immer wieder so mit reingenommen, wo viele immer glauben, dass das nur so geschrieben ist oder auch erzählt wird, damit man halt diese Facettenvielfalt vom Wallerangeln mitnimmt oder weil man da eventuell Köder verkaufen will, Ruten, Kleinteile, wie auch immer. Aber dem ist nicht so. Und da komme ich immer wieder auf dieses Thema Ansitzangeln gegen das aktive Angeln. Das ist jetzt seit vielen Jahren schon so, dass ich schon immer gesagt habe, das ist dann das Angeln der Zukunft wegen Gesetzeslage und immer wieder wegen der Zeit, die ich dann verbringe. Und hier ist halt das größte Problem für die meisten von uns, wie bei mir jetzt ganz aktuell. War ich unterwegs in Deutschland, habe euch da auch ein Video fertig gemacht, habe ein paar Sequenzen da gesammelt und habe an einem Tag, wo ich nie damit gerechnet hätte, weil die Bedingungen eben wirklich katastrophal waren, also mit viel Wind, einen saugeilen Fisch auf die Spinnrute gefangen, in der relativ kurzen Zeit auf einer Erkundungstour. Einfach, also primitiver kann man nicht mehr angeln. Vom Boot aus abtreiben lassen, ohne Echolot, ohne alles, das abgeworfen und wir haben da Fisch gefangen. Und das ist so ein Punkt, das würde ich heute definitiv von Anfang an anders machen. Denn wir haben halt so viele Vorteile und Möglichkeiten. Das allererste, was ich halt sehe, ist dieser Riesenvorteil, dass ich in einer kurzen Zeit viel vom Gewässer sehe. Und das fängt halt damit an, dass ich irgendwann, wenn ich das mache, ein Gefühl dafür bekomme, wo was ist, und das fängt an mit Flachwasserpassagen mit Kraut, das fängt an mit versunkenen Holz, mit irgendwelchen interessanten, von außen scheinlichen Strukturen wie Spundwände, eine starke Außenkurve, vielleicht eine Vertiefung im Gewässergrund. All diese Sachen habe ich halt nicht beim Ansitzangeln. Das ist nun mal so. Und ich habe dahingehend immer wieder dann auch wirklich Fragen, wo dann Leute mich kontaktieren und sagen, was hältst du denn dann für besser? Ist es denn nicht besser, wenn ich eine Stelle habe, die konstant zu befischen, in der Hoffnung, irgendwann passen die Bedingungen mal zu diesem Platz und dass er dann läuft? Oder würdest du dieses Spot-Hopping machen, also immer zu einem anderen Platz? Und da ist natürlich der erste Ansatz ist gar nicht so verkehrt, denn das Hauptproblem ist natürlich für die meisten, die angeln ja nicht konstant, weil es für die meisten auch gar nicht umsetzbar ist, allein schon vom Thema Zeit her, die müssen arbeiten, Familie, wie auch immer. Und dann kann das mal sein, dass da 3 Wochen Pause zwischen diesen eigentlichen Sessions sind und dann fangen die ja jedes Mal wieder bei Null an. Und dann kann es durchaus sinnvoll sein, auch den einen oder anderen Platz, ja, wieder aufzusuchen. Denn die Bedingungen können halt dahingehend besser werden für diesen Platz oder eben auch schlechter, je nachdem. Aber im Umkehrschluss ist halt so, wenn ich diese Zeit habe und ich nehme sie mir zum Fischen, würde ich heute jeden raten, geht aktiv angeln. Bobber, Gummifisch, wie auch immer. Und spätestens dann, wenn ihr das wirklich intensiv gemacht habt, ist es halt wirklich nicht nur viel, viel effektiver, sondern ihr werdet auch mit jedem Wurf lernt ihr was. Ihr lernt, dort ist ein Hänger, dort ist dies, dort ist das. Und das ist halt das, was mir beim Ansitzangeln so extrem fehlt. Und das ist auch einer der Punkte, die ich heute definitiv anders machen würde, von Anfang an. Also ich würde mich eher dazu, ja, losreißen, mit kleinen Ködern zu angeln. Das ist auch so ein Punkt, kleine Crankbaits, wo ich alles mitfangen kann. Also wir hatten auch Beifänge von Döbeln. aber auch meine Hechtattacke, ein Zander, wie auch immer, dass irgendwas passiert. Und erst wenn ich dann wirklich wie so ein Hotspot da mal gefunden habe, der mir konstant Fisch gebracht hat, Aktion, wie auch immer, dann kann ich immer noch mal sagen, hier, jetzt ist ein cooles Wochenende, jetzt verbringe ich da mal 2 Tage, wie auch immer. Hauptproblem daran ist natürlich, wie für mich lohnt sich das meistens nicht, oder für die meisten von euch ist das dann ähnlich, an diese Gewässer zu fahren, nur um Spinnfischen zu gehen. Mein Hausgewässer aktuell sind 250 Kilometer einfach und da fahre ich nicht hin für eine Stunde Spinnfischen, sollte auch klar sein. Und von daher macht es auch dahingehend Sinn, das zu kombinieren. Also nachts so zu angeln, da die Liege raus, 2 Ruten raus, tagsüber die Ruten rein und dann Strecke machen und beim nächsten Ansitz kann man dann dieses erlernte Wissen, was ich dann dort alles gesehen habe, umsetzen. Und kann dann an jeweilige Plätze zurückgehen, wo ich halt denke, dort ist es besser. Also das sind auf jeden Fall diese 2 Punkte. Einmal diese nach außen Darstellung mit der Legalität. Das hat sich krass geändert. Das würde ich heute definitiv nicht mehr machen. Und dann das zweite ist, wenn ich heute Leuten gerade so, ich sag mal, neue Leute, die neu dazukommen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, ich würde nie dazu raten, dieses Ansitzangeln zu machen, sondern wirklich mit kleinen, ja, mit den Catpointer zum Beispiel Strecke machen, Strecke machen, Strecke machen, relativ fein fischen mit der Evo-Cat sowas und dann ihre Gewässer da erkunden. Natürlich sieht die Welt da schon wieder anders aus. Beim großen, tiefen See sollte erstmal außen vor sein. Das ist eine sehr gute Taktik für Flüsse, Kanäle, sowas, wo ich Strecke machen kann, wo ich vieles Verschiedenes sehe. An einem großen, tiefen Stausee würde ich dem nicht raten. Das ist keine Methode dafür. Da würde ich dann eher, wenn es irgendwie möglich ist, auf das Boot dann gehen. Würde das raten und dann zum Beispiel klopfen. Das habe ich auch vor vielen Jahren gemacht und bei immer. Und es ist nach wie vor eine sehr coole Angelgeschichte. Und da komme ich zum nächsten Punkt, was ich heute anders machen würde, und das ist das Thema Echolot. Und was meine ich damit? Ich war, wie viele wahrscheinlich von euch auch, immer so viele Jahre so getriggert von dem Thema Echolot. Das hat mich immer wieder, wie fasst man das richtig in Worte, so, dass man denkt, wenn ich jetzt ein besseres Echolot hätte, ein besseres Bild, ist das Echolot richtig eingestellt? Sehe ich diese Fisch? Das ist so ein Punkt, das würde ich heute von Anfang an anders machen, indem ich zum Beispiel mich erstmal grundlegend mit dieser Technik beschäftige. Was zeigt mir so ein Echolot an und was eben, wie hängt das zusammen? Das ist schon mal das allererste. Das zweite ist, ich würde mich versuchen, das ist natürlich schwer, weil ihr kaum Infos dazu bekommt, mich loszumachen von diesem Thema. Ich brauche dann zum Beispiel eine Live-Technik, um bessere Fänge zu erzielen. Und das ist halt so ein Thema. Ich war da jahrelang wie so verfolgt als junger Angler. Ein gutes Echo, also was heißt verfolgt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr kennt so ein bisschen dieses Phänomen, was ich versuche zu beschreiben. Wenn man auch mit so einem relativ, wir haben ja damals noch einen Eagle, hieß das glaube ich, 168C, das sah aus wie Tetris, ehrlich gesagt, kann mich immer wieder dran so grob entsinnen. Und fürs Karpfenangeln hat mir das immer alles gepasst, aber dann, wo das so langsam losging, auch mit diesen Schleifen am Po und so weiter, da waren damals Lowrance-Geräte verbaut. Auch hier, die Nostalgiker unter euch, war es ein X85 oder wie hießen sie genau? Auf jeden Fall auch alles in Grau, wie Tetris, also unvorstellbar heute so angeln zu gehen. Und da kam dieses Gefühl dann halt auf, das werde ich nicht vergessen. Die ersten Geschichten über Sidescan. Was dann möglich ist, wenn man das hätte. Und dann, wie gesagt, das ist halt so ein Punkt, wo man sich immer mehr erhofft hat, wie es dann tatsächlich ist. Und das ist so ein Punkt, wo ich heute auch ein Stück weit die Reichweite nutzen kann, um Leute hier eben einzufangen, die das ähnlich heute denken, wie ich damals vor 15 oder 20 Jahren. Es gibt nicht diese Echolotechnik, die euch vieles abnimmt. Die gibt es nicht. Und da habe ich immer so einen Standardspruch mittlerweile seit einigen Jahren. Ein gutes Echolot macht einen schlechten Angler nicht besser. sollte man sich immer wieder mal ruhig nochmal vor Augen führen. Denn die meisten, wie gesagt, habe ich immer das Gefühl, die denken, wenn ich jetzt ganz viele 1.000 Euro investiere, dann bin ich ganz weit vorne. Dann sehe ich die Fische und dann geht's nach vorne. Und ich habe so viele Situationen selber erlebt, egal jetzt erstmal mit welcher Technik, wo ich Fische entweder gar nicht gefunden habe, das ist schon mal das allererste, wo man wirklich denkt, das Echolot, das kann nicht sein. Man sieht teilweise, ich habe es schon geschafft, mein Rekord sind 7 Tage am Stück nicht sicher einen Fisch gefunden zu haben. Am Stück. Da war ich dann insgesamt 3 Wochen draußen, jeden Tag. Und da gab es mal so eine Phase, und das werde ich auch nie vergessen, weil wir damals relativ lang in diesem Wellscamp darüber auch diskutiert haben. Das ist natürlich, ja, und die falschen Plätze. Natürlich liegt es an den Plätzen. Aber dann kam natürlich auch sehr schnell da hinzu, weil ich ja wusste oder dieses Gefühl hatte, dass ich ja bei diesen aktiven Angeln alle gängigen Strukturen an einem Tag mir angucken kann, weil ich ja kein Ansitzangler bin. Und das war damals so ernüchternd, dass es halt auch wirklich mal sein kann, dass man keine Fische findet. Und dann kam es halt ganz schnell auf das Zweite. Ja, das liegt dann an der Technik. Da hast du natürlich, was weiß ich, du kannst nicht richtig lesen, die Einstellungen stimmen nicht. Und da hat man sich dann so verrückt gemacht, die Bedienungsanleitung rausgekramt, teilweise alles verstellt, wo man gar nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Teilweise hat man seine Köderlinie dann gar nicht mehr gefunden und so weiter und so fort. Und wenn ich heute darüber spreche, was würde ich heute anders machen? Ich würde mich nicht mehr verrückt machen über diese Technik. Das ist so ein Riesenpunkt. Ja, sie hat Vorteile, das will ich nie absprechen, aber sie ist kein Muss. Und wenn ich eins dann immer wieder schaffen kann in solchen Formaten, dann eben dies, dass es bei vielen Anglern unter euch auch so ist. Gerade fällt mir das immer wieder auf bei Anglern, die normal ganz normal in Lohn und Brot stehen und wirklich, wenn es gut läuft, 30, 40, 50 Nächte im Jahr am Wasser sind. Da fällt mir das sehr häufig auf und dann mit gib uns einen Tipp und Einstellung und wir sehen damit keine Fische und so weiter und so fort. Und dann kommt immer wieder gleich das nächste dann zum Tragen, Echolot-Einstellung. Ich habe dann auch einige Leute, die dann, ja und jetzt habe ich das und was muss ich da einstellen und so weiter und so fort. Heutzutage ist natürlich auch die Technik eine ganz andere, muss man auch ganz klar sagen. Also ich habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr sowohl ein Lowrens gehabt, aber auch ein Hummingbird zum Fischen, aber auch ein Garmin. Und die Geräte sind mittlerweile alle, ja, gerade so im mittleren Preissegment gut. Also kann man nicht anders sagen, gut, und man braucht nicht mehr viel, um herzustellen. Und mein Tipp dazu ist immer wieder, wenn ich ein Echolot habe, ich lasse ein Blei am Geber runter, in der Regel 100, 200 Gramm, das reicht vollkommen. Und dann stelle ich mir als erstes die Empfindlichkeit oder die Einstellung von der, wie sensibel das Gerät sein soll, das stelle ich mir anhand dieser Bleilinie ein. Das ist schon mal das allererste. Das ist natürlich extrem gewässerabhängig, beziehungsweise auch phasenabhängig. Es kann am Po sein, dass der extrem flockig ist durch Blaualgen, wenn er sehr warm ist. Da brauche ich zum Beispiel eine andere Empfindlichkeit wie im Oktober, Dezember, wo er dann aufgeklärt ist. Und dann, das stelle ich ein und dann immer wieder, das hat verschiedene Namen, so ein bisschen bei jedem heißt das anders, Graftempo, im Prinzip die Pinggeschwindigkeit auf euer Echolot-Bild einzustellen. Das ist auch relativ wichtig, damit eben je nach Strömung, das kann ausgelöst sein durch den Wind oder natürlich auf Flüssen, wie schnell wir abtreiben, dass der Pin im Prinzip auch unmittelbar zurückkommt und dort verarbeitet werden kann. Denn wenn ich halt eine schnelle Drift habe und der Pin wirft aus und das Boot ist schon 5 Meter weiter, ehe der Pin wieder oben aufgenommen wird, weil ich halt eine sehr langsame Einstellung da drin habe, kann es halt sein, dass das Bild verzerrt ist, dass ich kleinere Fische zum Beispiel damit nicht sehe. Das sind diese einzigsten Parameter, mit denen ich heutzutage immer arbeite. Farbpaletten ist so ein Thema, was für manche besser ist. Dieses Blau-Weiß sieht man sehr schön, aber auch so Rot-Grün, das sind so Farbpaletten. Manche wollen es braun, das sind aber nur Nuancen, was für mich jetzt auch keinen ausschlaggebenden Punkt hat. Wie gesagt, ich orientiere mich dann immer wieder an Blei, lasse das runter und dann stelle ich mir das ein. Und wenn ich denke, das passt soweit, brauche ich dann maximal nochmal beim Anfischen selber ein bisschen mit der Pinggeschwindigkeit hoch runter gehen, wobei die bei mir sehr oft sehr hoch ist, weil ich mein Großteil der Zeit eigentlich nur auf Flüssen unterwegs bin, wo ich auch relativ schnelle Drift habe und dann ist der meistens so auf 8, 9. Das sind alles so Sachen, was würde ich heute anders machen. Und dann zum Beispiel ist auch so ein Punkt, was heute immer mehr zurückgeht, und was man selber auch immer weniger selber nutzt, und das ist das Thema Drillinge. Natürlich ist dieser Markt nach wie vor da. Ich denke hier allein schon an eine Tauborn-Präsentation. Nach wie vor echt die einfachste und effektivste Möglichkeit, ja, ein großes Tauborn-Bündel anzubieten. Aber auch selbst da musste ich erst wieder einen mega geilen Fehlbiss in Kauf nehmen. Ja, gibt's geile Fehlbisse? Ja, die gibt's leider, weil ich doppelt, also ich habe einen Stein gehabt und hatte umgelenkt, beides mit 45er Reißleine, am Stein doppelt, oben normal. Fisch hat einmal angeklingelt, sofort beide Reißleinen gesprengt. Nicht einmal gemerkt im Fisch, bei 2 Drilling Größe S und die Drillinge waren geräumt und da waren so plus minus 30 Würmer ungefähr drauf. War nicht ein Zipfelbohr mehr drauf und dann weiß ich, das war Kindlener Fisch, der an den Würmern rumzupft, der war groß, der hat die beim Ansaugen komplett alle runtergeblasen. Da habe ich mich schon geärgert, passiert selten, aber auch das passiert mit Drilling und das ist so ein Punkt, die heute immer weniger werden. Denn dieser Fehlbiss, das war der letzte an der Elbe, letztes Jahr im Oktober. Und jetzt zum Beispiel, wo wir draußen waren, fischen wir fast nur noch Clips und zwischen diesen Clips dann einen Circle. Und damit ist auch dieser Punkt, geht immer mehr zurück. Auch beim Vertikalangeln jetzt durch diese Wider Hook Sleeves. Sie halten besser, steht aggressiver ab. Und der Riesenvorteil ist halt, dass sich diese Sleeves leichter lösen wie ein Drilling. Und da kommen wir eigentlich mal auf diese Grundidee, weil das für viele vielleicht auch immer so ein Punkt ist, es wird dann auch öfter mal geschimpft über Produkte und dass es alles nur Abklatsch ist und wie auch immer. Aber ich möchte euch mal so zum Beispiel ein krasses Erlebnis schildern, wo wir wirklich mit Drilling schlechter gefangen haben, was aber zu der Zeit noch ein Must-Have war. Und das viele Jahre her, und das war in Spanien, XXL-Köder, große Karpfen, Zander, alles da rausgehangen. Und da kann ich mich an einen Fehlbiss erinnern mit einer österreichischen Gruppe. Der kam zweimal unmittelbar hintereinander, wo wir die Rute nicht mehr aus dem Rutenhalter bekommen haben. Die war weit draußen mit einer Boje und darüber fest umgelenkt. Und der Fisch hat die einfach nur krumm gezerrt. Und ja, wie gesagt, wir konnten die kaum rausbekommen, war richtig Druck drauf. Der Zander so gut wie gar nichts und der Drilling war in dem Fisch immer noch so drin, wie man reingesetzt hat. Und damals 2 Drillinge, ein Einzelhaken, ein Drilling in der Brustflosse, ein Drilling an der Seite, Einzelhaken hinten, Afterbereich. Und das ist halt so ein Thema, das würde ich heute von Anfang an auch anders machen. Aber damals wusste man es halt nicht und deswegen habe ich das auch viel in Artikeln so gezeigt, auf Videos, wie auch immer. Aber das hat relativ lang gedauert, ehe dann dieser Punkt kam, dass es wichtig ist, dass ich einen Haken genau so muss der arbeiten wie der Köderfisch. Und das heißt frei. Und das heißt, wenn der Wels den Köder nimmt, muss der Haken sich lösen. Und beim Drilling war eben immer das Hauptproblem, wenn der Druck drauf kommt, wird er teilweise in den Fisch gedrückt, anstatt raus durch diesen Bogen. Und das war immer ein Nachteil von diesem Drilling. Gerade bei Fischen, entweder so bei Kammschuppen, weil die halt wie so ein Panzer haben, wenn der da einmal drin ist, ist er drin, aber er geht auch extrem schlecht wieder raus. Oder auf der anderen Seite, zum Beispiel bei Giebel oder auch bei Karpfen, hat man dann im Umkehrschluss wieder das Problem gehabt, dass er nie richtig gut gehalten hat, weil durch das Schwimmen ist er immer so oft gerissen und dann rausgefallen. Und das war damals so die Geburtsstunde, wo wir damals an den 10-0er Haken einen kleinen Karpfenhaken verkehrt rum angebunden hatten. Und diese Grundidee dazu, damals kam von einer ganz anderen Firma, die gab es schon zu der Zeit auf dem Markt. Aber da war dieses Prinzip im Prinzip schon so, dass im Prinzip ein Zwilling verkehrt rum auf den großen Einzelhaken war. Und das war auf einmal der Burner, weil dieser Karpfenhaken hat super gehalten in eigentlich fast allen Fischen, beim Zander natürlich immer schwer reinzubekommen. Aber Riesenvorteil, er ging relativ leicht wieder raus. Und dann ging das eben los, dass man dann viel experimentiert hat und hat dann halt den Riesenvorteil gehabt, gerade in Spanien zu jener Zeit, dass man unwahrscheinlich viele Aktionen haben konnte, wenn man geile Köder hat. Ich kann mich hier an viele Sessions erinnern, mit 40, 50 Fischen die Woche bei einer Guiding-Gruppe mit 3 Gästen. Und dadurch konnte man extrem viel probieren. Gerade damals dieser Zwischenstau, das war brutal. Und das hat diese ganze Entstehungsgeschichte halt so extrem beschleunigt. Und da war es dann halt ganz schnell auffällig, welcher Haken da besser funktioniert, welcher Haken besser in so einem Fisch hält, dem Fisch natürlich auf der anderen Seite zu jener Zeit alles lebend geangelt, dass er leicht löst, aber dass er halt eben auch gut hält. Das war ja dieser schmale Grat, gerade bei diesen Kammschuppen. Und das sind halt alles so Sachen, das hat sich heute für mich zumindest komplett geändert. Und bei diesen Widerhooks lief zum Beispiel, da bin ich zur Firma Z gekommen und da waren die in der Grundidee schon dabei. Und ich hatte damals die Muster dann bekommen und das war immer Katastrophe, weil meistens hat dieser Speer, dieser Haken nicht gehalten in diesen Sleeve, weil wenn der Druck drauf gekommen ist, hat sie meistens nach hinten rausgestochen. War immer ein Problem, zu weich, zu hart, der Sleeve dann und so weiter. Wenn er zu hart war, den Haken nicht reingekriegt, zu weich hat er nicht gehalten und. Und jetzt zum Beispiel ist er halt für mich wirklich gut geworden nach unwahrscheinlich vielen Tests, weil es ist ein Speer und er ist doppelt geschränkt. Er hat so eine ganz leichte Schränkung und hat 2 kleine Widerhaken. Hält bombig. Problem daran ist natürlich nur, wie jetzt in Spanien, sind die meisten Fische eigentlich, fallen da außen vor bei der Präsentation, weil eigentlich nur noch Giebel erlaubt sind oder Lauben, je nachdem, wo man auch hinfährt. Muss man auch immer wieder dazu sagen, von daher mit Kammschuppen habe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht so die Erfahrung gemacht, aber das sind alles so Sachen, die immer mehr diesen Drilling in die Versenkung verschwinden lässt. Ob der dann heute zum Beispiel in 5 oder 6 Jahren überhaupt noch eine große Rolle spielt, weiß ich nicht. In meiner Fischerei, egal ob jetzt beim Vertikalangeln, beim Ansitzangeln, egal ob jetzt mit Wurm, mit Blutegeln, wie auch immer, gerade dieses Jahr ist irgendwie wie so eine für mich Neuentdeckung, möchte ich es vielleicht nennen, dieser Circle Hook. Ich habe da so viele Erfolgserlebnisse gehabt, dass ich so ein Vertrauen mit jedem Fisch da sammeln konnte, um von dahingehend auch durch diese Clips dann zum Beispiel, gerade jetzt für Blutegel und so, ist es halt sehr, sehr cool, dass ich relativ viele Köder auf den Clip ziehen kann, ohne einen großen Haken zu brauchen. Und im Umkehrschluss ist es halt so, dass ich damals viele Probleme, also viele ist vielleicht auch falsch, aber ich hatte schon öfter gehabt, dass viele Fische zum Beispiel so den Drilling gerade ins Boden irgendwo hängen hatten. Auch beim Ansitzangeln kann ich mich an viele Situationen erinnern, auch mal an einen großen Fisch, den ich verloren habe beim Greifen, wo sich der Drilling ins Schlauchboot gerammt hat. Der war damals beim Kombi-Rig, ein sehr bekannter Fisch, den ich da gegriffen habe. Ein italienischer Marco Dorini hat den ein paar Jahre vor mir gefangen. Und ich wusste das anhand, wie so ein Eiterpickel auf dem Kopf, dass es der Fisch sein musste. Und zu jener Zeit war der 247 und ich hatte 3 Jahre später dann ähnliche Strecke. Und habe das Vorfach nur kurz gehalten und habe ihn angetippt, habe das Vorfach losgelassen, habe mich dann noch gewundert, warum er am Boot bleibt und wie blöd mit dem Kopf so hin und her sich schüttelt. Ja, bis mir aufgefallen ist, dass er durch dieses Schütteln im Prinzip diesen freihängenden Drilling mir in den Schlauchboden eingerammt hat. Und den Gegendruck hat er im Prinzip dann nutzen können, tja, mehr oder weniger, um sich loszureißen. Der hat sich wirklich eine übelste, ja, so, der hing in der Seite, in diesem weichen Fleisch, das hat er sich wirklich rausgerissen, weil das halt ein Fisch zu jener Zeit der 250-Klasse war. Ist lang her, muss man auch dazu sagen, sehr lang. Wo Drillinge noch aktuell waren, so lang ist das her, muss so, ja, so 14 Jahre in dem Bereich sein, 13. Und ist dann ganz langsam am Schlauchboot abgedreht. Und das hatte ich sehr häufig zu jener Zeit, dass uns halt oft gefallen ist, dass die meisten, gerade großen Fische, immer nur auf den Einzelhaken hingen. Nie auf den Drilling oder sehr, sehr selten. Und auch das hat damals dazu beigeführt, dass man diesen Wissensstand dann hatte, dass der Wels seine Beute, wenn er frisst, von vorne nimmt. Und dann am besten in ein Stück, dann ist es dunkel für den Fisch und ist dann im Prinzip verschwunden und den packt er dann oder saugt ihn so an, dass er ihn von vorne nimmt und deswegen war der Drilling irgendwann hinten überflüssig und dann ging das so Step für Step los mit der Haarmontage, wo man auch keine Drillinge mehr haben musste. Und das sind alles so Punkte, die ich heute anders mache wie früher und auch anders nach außen hin zeige. Das hat sich jetzt für mich am krassesten geändert. Einmal dieser Umgang mit einer Legalität, das ist das eine. Was mache ich, was mache ich nicht? Was zeige ich davon? Wie gesagt, meine Anfangszeit, das war völlig normal, ohne das in Frage zu stellen. Auch an Rhein muss ich hier dazu sagen, ich habe ja 97 oder 98 in dem Bereich erstmal am Rhein geangelt. Da war das wie selbstverständlich, dass der Bo hingesetzt wurde mit Aalen. Und tagsüber. Also, ich glaube, das ist heute für die meisten unvorstellbar an einem Radweg, noch kurz unterhalb von einer Dombenmeiler. Unvorstellbar heute. Damals, wie gesagt, war das normal. Das hat sich wirklich geändert. Das mache ich heute nicht mehr und darauf habe ich auch keinen Bock. Das hat sich krass geändert. Das zweite, dieses Ansitzangeln. Was würde ich heute vermehrt oder von Anfang an anders machen? Ich würde Spinnfischen, aktives Fischen. Erstens mal, weil es mir mehr Spaß macht und es hat viel mehr Vorteile wie das Ansitzangeln, viel mehr. Dann der nächste große Punkt, das Thema Echolot. Macht euch da nicht verrückt, holt euch ein gutes Echolot, seht da alles. Und dann das Thema Drillinge. Also ihr seht schon, das sind alles so Sachen und deswegen fand ich dieses Thema so unwahrscheinlich spannend und habe das auch gleich vorne mit rangenommen und möchte jetzt zu der zweiten oder ersten Frage kommen. So hat sie ja eigentlich angefangen, das Thema Fangbuch. Was steht da alles drinne? Wetter der letzten 3 Tage, Luftdruck und so weiter und so fort. Und da möchte ich mal mit euch ganz kurz, weil ich sie auch vor mir liegen habe. Ich habe sehr gerne, weil ich ihn hier auch vor mir habe. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob der hier ist jetzt vom Verdi. Das sind so ganz kleine Taschenkalender. Also nicht mit so einem Hardcover. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Format ist, ehrlich gesagt. Kann ich euch gar nicht sagen. Und da habe ich nur, genau, da habe ich nur die Tage drin. Auch relativ clean. Und das ist mir schon mal wichtig, das ist schon mal das Erste. Ich habe keine Bücher dabei, weil das brauche ich nicht unbedingt. Für mich reicht mir das vollkommen. So, und jetzt möchte ich euch mit euch da ein bisschen mal durchgehen. Was steht da drinnen? Luftdruck? Ja und nein zugleich. Mittlerweile bin ich da, ich gucke danach, ja, aber ich schreibe mir nicht auf. Warum schreibe ich den mir nicht auf? Das hat sehr häufig damit zu tun, dass ich sehr oft am Flüssen angel und meine Erfahrung ist halt, dass er dort sehr oft nicht diesen Einfluss hat, wo viele dann reininterpretieren. Also, das ist klar, ist er, wenn er schwankt hin und her, das ist vielleicht dann immer ein Grund, warum sie nicht so aktiv ist. Aber diese Gesamtkonstellation, das ist das, was mir wichtig ist. Und was meine ich damit? Zum Beispiel haben viele von euch Schlechtwetterphasen mitgemacht. Mehr wie eine. Sicherlich am Wasser. Und dann gibt es immer einen Punkt, wo das auf einmal aufhört. Das hört auf und klart auf. Und meistens dann, je nachdem, wie schnell das zieht und so weiter. Und das sind für mich Punkte, das schreibe ich mir auf, weil ich dann immer weiß, dass jetzt ein Break kommt. Und was heißt dieser Break? Das kommt immer darauf an, wie stark diese Schlechtwetterphase vorher war. Wie lang, wie intensiv. Aber dieses Jahr war das halt auch immer wieder so, also konnte man die Uhr danach stellen. Wir hatten zum Beispiel eine Woche frühsommerliche Temperaturen, Mitte April, richtig warm in der Sonne, 30 Grad gefühlt, Wassertemperatur ging nach oben, Fische haben gebissen und auf einmal kam dieser Break, Sturm, Regen, Vollgas. Und dann, sowas steht bei mir drinne, wie lang diese Schlechtwetterperioden gingen und viel Regen, wenig Regen und vor allen Dingen, was mir wichtig ist, Sturm, wirklich Sturm. Und was heißt Sturm? Bei mir steht dann halt drinne Schaum. Und wenn Schaum ist, dann weiß ich, je nach Gewässer, wo ich unterwegs bin, das eine Gewässer braucht ein bisschen mehr Windgeschwindigkeit, um Schaumkronen zu erzeugen, wie das andere. Aber deswegen zum Beispiel dieser Fisch jetzt auf die Spinnrute, den ich jetzt hatte, da war es auch so, wir hatten Schaumkronen auf dem Wasser, 28 km/h, und trotzdem war ich einen Fisch mit der Spinnrute gefangen auf einen Meter Wasser, noch nicht mal halben Meter Wassertiefe. Inner Wind abgewandten Zone. Das war aber nicht dahingehend, dass wir da hingefahren sind, weil die windabgewandte Zone da war, sondern weil wir halt Strecke gemacht haben. Und das steht dann da drinnen. Wo kam dieser Fisch? Kam der da, wo Wellenschlag war oder in der windgeschützten Zone? Weil so kann ich es dann irgendwann schaffen, meine Angelzeit bei identischen Bedingungen zu optimieren. Das war jetzt ein Fisch, der mich ehrlich gesagt so ein bisschen, hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass der kam, weil ich schon zu besseren Situationen draußen war, wo gar nicht kam. So, und was sind für mich bessere Situationen oder Bedingungen? Konstantes Wetter. Steht auch drin. Einfach nur K. K weiß ich, konstant, mehr brauche ich nicht. Konstant ist mir dann wurscht, ob es tagsüber 20, nächsten Tag 22 oder mal 19 dann sind, aber es ist konstant, ziehen ein paar Wolken durch, fertig. Das ist für mich das, was ich mir aufschreibe. Und dann gibt's immer wieder so, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, Schlüsselfische, Kotfische, wie auch immer man das nennen möchte. Für mich ist es dann immer wie so ein Schlüsselfisch. Und da gibt's verschiedene Punkte, das ist sehr oft dann auch aus dem Bauch heraus, aber ich weiß dann oder ich merke das, habe dann irgendwie wie so ein Gefühl, dass es zurzeit dann besser ist, zum Beispiel, weil ich jetzt eine Woche draußen war, habe 7 Fische gefangen, hatte 3 Fehlbisse, die 7 Fische kamen 5 auf 3 Gramm, einer auf 5 Gramm, einer angespannt, und dann weiß ich in der kommenden Woche, wenn die Bedingungen gleich bleiben, steht dann wieder K, dass ich die Topwater dann schon wegnehme. Oder ich setze dann bewusst auf eine andere Montage, um eventuell einen größeren rauszukitzeln. Das gibt auch viele Phasen, wo ich zwar weiß, die Unterwasserpose bringt mir jetzt Fisch, aber dann nehme ich teilweise schon 2-3 Routen weg unter Wasserpose und fische dann lieber 2-3 Routen über tiefem Wasser flach, weil dort dann für mich die Chance auf einen großen höher ist wie mit der Unterwasserpose. Und das steht da drinnen. Das ist für mich wichtig, weil ich dann immer wieder weiß, und die Wasserstände. Wasserstände, Höhe, da ist es halt wichtig, ihr müsst euer Gewässer kennen. Das ist das, was ich gemeint habe, auch mit dem Thema Ansitzangeln, da muss ich alles wissen. Und das ist ja sehr oft dieser Riesenvorteil, wenn ich viel an den Gewässern unterwegs bin, dass ich schon weiß, durch Niedrigwasserstände, wie es eben dann aussieht, wenn das hoch ist, kann ich mir das vorstellen. Auch wo die langziehen, wo sind ja so kleine Gräben, die da nochmal reinkommen. Also Sachen, Flachwasserpassagen, Krautfelder, Gras im Wasser, all diese Sachen. Steile Naturufer, das ist zum Beispiel so ein Punkt. Es gibt so Graslandschaften immer wieder, wenn das Wasser schnell abläuft oder auch kommt. Die zwei Varianten gibt's relativ wenig Plätze. Aber wenn so Graslandschaften leer laufen oder voll, A oder B, wo das Wasser normal zu flach ist, beziehungsweise keins dort. Wenn ich solche Plätze habe, sitze ich dort. Selbst wenn ich teilweise auf dem Wasseranstieg dann noch ein paar Stunden warten muss. Das ist bedingt durch das Thema Fangbuch. Und sowas steht dann da drinnen. Das ist für mich dann wichtig, wenn dann halt da drin steht, das Wetter war jetzt 10 Tage sehr schlecht, jetzt kam der Break, jetzt ist zwar schönes Wetter, aber der Wasserstand ist am Steigen, weil wir ja so lange Schlechtwetterperioden haben. Jetzt kommt viel Holz, viel Schaum, dann move ich sofort, weil ich dann sofort weiß, auch anhand heute verschiedener Apps, wie viel Wasser kommt, gerade für Flüsse, dass es dann lohnenswert ist, in solche Passagen zu gehen, wie so eine überflutete Wiese, wo ich dann weiß, bis morgen früh habe ich da vor der Lehmkante genau 2 Meter Wassertiefe und dann setze ich mich dorthin, wie zum Beispiel in einen tiefen Dreher oder sonstiges. Und sowas steht in meinem Fangbuch drinne. Dann viele Sachen, wo viele vielleicht nicht drüber nachdenken, aber das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, bei mir stehen eigentlich sehr viele Fische drin, die andere gefangen haben. Warum stehen die da drinnen? Zum Beispiel steht damals der Topfisch zur jeweiliger Zeit aus dem Mittellauf, wo wir zu jener Zeit, wo ich viel da unterwegs war, war damals ein Fisch mit Ende 260 und der steht auch in meinem Fangbuch drin, obwohl ich mit dem gar nichts zu tun habe, null. Warum steht der da drinnen? Der steht da immer wieder drinnen, um mich so ein bisschen auch selber so zu geißeln, beziehungsweise das ins Gedächtnis zu rufen. Es gibt ganz viele Fische, wenn ich die erzählt bekomme, ist das das eine. Aber wenn ich dann weiß, wie die gefangen wurden, weiß ich immer, dass ich die nie gefangen hätte. Und zum Beispiel dieser Fisch, jener Fisch, von dem ich gerade gesprochen habe, wurde in einem stehenden Bereich vom Po mit einer Topwater-Montage gefangen. Ein Platz, den ich sehr gut kannte oder ein Bereich, den ich zu dieser Zeit nie beangelt hätte. Und dadurch, dass halt dieser Fisch kam, auch relativ am Start der Tour, wenn ich das so richtig noch in Erinnerung habe, war es dem halt dann so, dass die Leute da sitzen geblieben sind. Und das weiß ich halt heute sehr gut, dass es immer solche Fische gibt. Das ist dann kein Lucky Punch, das möchte ich auch gleich dazu sagen. Es gibt Phasen, so lange konstante Wetterphasen, Wasserstände, sind sehr oft dann die Phasen, wo man zwar auf diesen klassischen Plätzen dann Steinpackung und so weiter Fische fangen kann, aber die großen über viele Wochen wie vom Erdboden verschwunden sind. Und wenn ich dann halt solche Phasen habe, wo ich dann zum Beispiel meinen Fisch fange in der Steinpackung, 1,20 Meter, mal 1,50 Meter, spätestens dann, weil ich ja sehr oft diesen Vorteil habe mit 3 Gästen, erinnere ich mich an solche Fische und nehme dann einmal mit und probiere irgendwas, was ich normal mit 3 Mann nicht machen würde. Und sehr oft, muss man auch dazu sagen, sehr oft sind das halt dann auch Dinge, die nicht funktionieren. Die gehen nicht, aber wenn sie gehen, sind sie sehr oft dieser große Fisch. Und das sind auch so Sachen, notiert euch das. Das nächste, was ich mir notiere, natürlich immer je nachdem, wie eure Kontakte da auch sind, wie fangen die anderen? Das ist mir auch immer wieder ganz sehr wichtig. Ich krieg halt viele Fische, weil ich da markiert werde oder so. Und wenn ich danach frage, weiß ich schon, der hat den mit lebenden Köder gefangen und so und da. Und das steht da bei mir auch drin, um sich da wirklich ein Bild zu machen, was wird wirklich legal dann gefangen, zum Beispiel in Deutschland. Das ist auch immer wieder ganz sehr wichtig, weil ich kenne zum Beispiel Gewässer, wo es verdammt schwer ist, mit legalen Ködern, sprich mit einem Wurm, einen Fisch fangen, wohingegen es an anderen Gewässern viel einfacher ist. Ohne zu wissen, womit das zusammenhängt. Ich weiß nur, dass es so ist. Und durch meine Kontakte, beziehungsweise dann auch dem Vorteil hingegen, dass mich die Leute markieren, anschreiben, wie auch immer, und mir dann auf Nachfrage auch die Wahrheit schreiben, ist es sehr oft so ein Bild, dass es dann so eine Ernüchterung freimacht. Und das sind so Sachen, die bei mir im Fangbuch wichtiger sind wie jetzt Wetter. Wie gesagt, Luftdruck ist für mich ehrlich gesagt mittlerweile, weil das Wetter steht und fällt mit dem Luftdruck. Aber es ist nicht so wichtig, dass ich da großen Augen einen Punkt drauf lege, dass ich mir das aufschreibe, schon Jahre nicht mehr. Was hingegen für mich wichtiger ist, wie ist das Wasser? Ist ein Riesenunterschied, ob der eben braun ist oder war. Und wird klar, da gibt es immer so ein Wasser, wenn sich Sand schnell ablagert oder diese Segmente, gibt es so ein Glitzerwasser, das steht bei mir zum Beispiel dazu. das weiß ich dann. Glitzerwasser ist für mich, das sieht dann immer aus, wenn die Sonne da reinscheint, das ist dieser ganz feine Sand noch und der schimmert so glitzern. Und da ist der Po sehr oft, hat er wie so ein Blaustich und glitzert je nach Sonne. Und da weiß ich, das ist gut. Das ist richtig gut, da haben die null Bock und dann liegen die irgendwo rum und schieben sich zusammen, wo sie diese Segmente nicht in die Kiemen kriegen. Und das sind dann halt so Punkte, wo ich dann weiß, die Strömung läuft so und so und dann läuft das im Prinzip, gehen die meistens da raus und legen sich abseits von diesen Strömungsfahnen. Und das sind alles so Sachen, das ist für mich wichtiger, weil ich dann so erschaffen kann, meine Zeit besser zu nutzen. Vieles ist natürlich auch dann im Gedächtnis gespeichert, aber das meiste wird dann da nochmal kurz notiert. Und dann immer wieder auch Bereiche, zum Beispiel ganz interessant, im Februar hatte ich eine Rinne, die war das letzte Mal in der Form, habe ich die gesehen, wo ich mit meiner Freundin 2006 das letzte Mal dann gemeinsam in der Ecke unterwegs war vom Po. Und das hat mich selber gewundert und das ist auch immer wieder interessant. Solche Bereiche kommen und die gehen halt, weil der Fluss strömen kann und dann passiert sehr häufig, dass Bereiche verschwinden. Manche bleiben fast immer so konstant, aber gerade am Po ist das so extrem auffällig. Und dann, wenn ich sowas habe, weiß ich dann halt auch aus der Vergangenheit heraus, durch die Fangbücher, das ist die und die Rinne, die kriegt dann irgendeinen Namen durch den Fisch, weil der dann verbunden ist mit solchen Plätzen. Und das schreibe ich mir auch auf. Und dann weiß ich zum Beispiel auch, je nach Wasserstand, wenn ich auf einer gewissen Treppe stehe, an der Brücke, wie auch immer, wenn er an dem Pfosten ist und ich sehe zum Beispiel, da gibt es verschiedene Brücken und dann stehe ich dann dort und wenn ich da hingucke, sind entweder diese Stahlpfosten mit so Kondierung besprüht und dann, wenn ich die sehe, weiß ich, jetzt ist er ein Meter über Null oder dies oder das. Das bringt mir viel mehr wie irgendein Wasserstand im Internet, weil ich dann eben anhand meiner alten Aufzeichnung weiß, bei denen und dem Wasserstand waren die und die Bereiche gut und das schreibe ich mir dann auf. Ja, alles in allem ein cooles Format, wie ich finde. Also coole, zwei coole Fragen. Ich hoffe natürlich, dass euch das Format so rum was gebracht hat. Würde mich wie immer über Resonanz von eurer Seite aus freuen. Am liebsten immer über Instagram. Auch bei Fragen, Anregungen oder Kritik. Und ich sage bis zum nächsten Podcast, euer Benny. Ciao.